Ein junger politisch Verfolgter des Dritten Reiches wird der erfolgreichste Unterhaltungsmann, nicht nur des RIAS, Hans Rosenthal. Er macht tausende von Sendungen im RIAS. Spaß muss sein, Quiz, die Rückblende, Allein gegen alle, klingendes Sonntagsrätsel.
Spaß muss sein, Quiz, Musik und gute Laune. Am Mikrofon Hans Rosenthal.
Also, Sie beide fahren jetzt durch Berlins Hauptstraßen, 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 jetzt durch Berlin
dann beschimpfen. Und Sie müssen versuchen, ihn wieder mit lieben Worten zurückzuholen.
Wer fragt, gewinnt. Ein Pfadfinderspiel um Worte und Begriffe. Am Mikrofon Hans Rosenthal.
Allein gegen alle. Drei Hörer, drei Städte, mehrere Reporter und eine Jury.
Wieder ganz aktuell.
Die Rückblende.
Das Hörmagazin.
Herr Globke hat auf der Weste einen Flecken. Doch kann ihn das überhaupt nicht erschrecken? Was man erfährt, das hat gar keinen Wert. weil's ihn nicht stört, denn der Kanzler erklärt:
Bei mir bist du schön, ich lasse dich nicht gehen. Bei mir bist du schön, basta punto. Bei mir bist du schön, wer schmeißt denn damit Lehm? Bei mir bist du schön, ich fall nicht um. Du hast mein Kann, 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 man auch hier und dort, du gehst in Bonn nicht über Bord. Bei mir bist du schön, das wirst du schon durchstehen. Bei mir bist du schön, unbequem.
Das RIAS Literaturprogramm kann sich nicht mit den Einschaltergebnissen der Unterhaltungssendungen messen, deren Hörerpost sich im Laufe der RIAS-Geschichte auf die 8-Millionen-Grenze zubewegt. Darunter über eine 250.000 Briefe und Karten aus der DDR. Doch auch die Literaturredaktion braucht um ihr Echo nicht zu bangen. Begegnung mit einem heimgekehrten Emigranten. Karl Zuckmeier.
Ein Zurück schien es für uns damals nicht zu geben. Hitlers Armeen beherrschten Europa und wurde Tag und Nacht gebombt. Amerika schien ungerüstet. Es war, als würde nie mehr ein Schiff gehen. So galt es, das zu tun, was man auf Amerikanisch nennt, to start all over again. Ganz von vorn neu anzufangen. Ich wurde Farmer. Mein heimlicher Hintergedanke dabei war natürlich der gewesen, dass mir die Existenz auf einer abgelegenen Farm auch ermöglichen würde, wieder zu schreiben, was in den ersten Emigrationsjahren aus inneren und äußeren Gründen, aber hauptsächlich aus inneren, nicht gegangen war. Ich hatte die Hoffnung, dass ich in meinen freien Stunden, etwa an langen Winterabenden, ein Buch oder ein Stück oder gleich mehrere Stücke und sehr viele Gedichte schreiben könne. Und ich musste bald erkennen, dass diese freien Stunden eine reine Illusion waren und dass die Kombination Dichter und Bauer unabänderlich in die Opernwelt gehört. Mit der Zeit habe ich sie mir nun, diese freien Stunden, aber doch erzwungen. Nur fragt mich ja nicht wie. Buchstäblich mit blutigen Fingern, deren Nagelhaut von Holzarbeit, Heizen und Melken aufgeplatzt war, schrieb ich in mühsam gestohlenen Stunden vor Sonnenaufgang oder nach Sonnenuntergang in all meiner Farmzeit von 5 Jahren ein einziges Stück, das damals noch dazu für die Schublade bestimmt schien und keinerlei Chancen hatte, jemals aufgeführt zu werden, am wenigsten am Broadway. Es hieß des Teufels General.
1949 gründet RIAS seine Funkuniversität. Der Philosoph Karl Jaspers und der Kultursoziologe Geheimrat Alfred Weber halten die ersten Vortragsreihen. 1950 spricht Nobelpreisträger Otto Hahn über den Januskopf des Urans.
Janus war ein altrömischer Gott. Er wurde mit 2 Gesichtern abgebildet. Das eine blickte vorwärts, das andere rückwärts. Und so können wir das chemische Element Uran ebenfalls mit einem Januskopf vergleichen. Das eine Gesicht blickt nach rückwärts zu der zerstörenden Wirkung der Atombombe, zu den Gräueln des Kriegs. Das andere nach vorwärts zu den großen kulturellen Möglichkeiten, die uns die nutzbare Machung der Energie der Atomkerne, der Kerne des Urans, in der allernächsten Zukunft, ja schon heute, bietet. Noch scheint der Blick rückwärts das Wichtigste zu sein in der Presse, in den Gesprächen der Menschen untereinander. Man spricht von der Atombombe, von der Zerstörung des Kriegs, von den Schrecken des Kriegs durch das Atomzeitalter. Möchte, bevor es zu spät ist, doch dieser Januskopf seinen Blick nach vorwärts mehr zeigen als den nach rückwärts. Den Blick auf die Produktion von Wärme und elektrischer Energie, auf die Möglichkeit der Gewinnung radioaktiver Substanzen, auf ihre Verwendung zum Fortschritt und zum Segen der Menschheit. Möchte die segenbringende Wirkung der gelenkten Kettenreaktion des Urans gegenüber der unheilbringenden, ungelenkten Explosion den Sieg davontragen.
24. Oktober 1950, Tag der Vereinten Nationen.
Vor Hunderttausenden von Berlinern übergibt der ehemalige amerikanische Militärgouverneur in Deutschland, General Lucius D. Clay, die Freiheitsglocke. Künftig wird ihr Geläut jeden Sonntag um 12 Uhr im RIAS erklingen.
Wir übertragen Ihnen jetzt vom Rudolf-Wilde-Platz vor dem Rathaus Berlin-Schöneberg die Feierlichkeiten anlässlich der Einweihung.
Our great task today is to build a world of free nations and free men, living and working together at peace. It gives me great pride, therefore, to be able to tell you that millions of my fellow countrymen, men, women, and children from all over America, have accepted this responsibility and are taking part in a great crusade for freedom. They have placed their names on a declaration of freedom. They have said it here, together with the Freedom Bell, as testimony of their belief. I believe in the sacredness and dignity of the individual. I believe that all men derive the right to freedom equally from God. I pledge to resist aggression and tyranny wherever they appear on earth, that this world under God shall have a new birth of freedom.
Ich glaube an die Unantastbarkeit und an die Würde jedes einzelnen Menschen. Ich glaube, dass allen Menschen von Gott das gleiche Recht auf Freiheit gegeben wurde. Ich verspreche jedem Angriff auf die Freiheit und der Tyrannei Widerstand zu leisten, wo auch immer sie auftreten mögen.
Rias mit seinen verstärkten Senderanlagen wird in den 50er Jahren eine immer wichtigere Informationsquelle für die Deutschen in der sowjetischen Besatzungszone. Ein Heer von Störsendern wird viele Jahre lang gegen ihn eingesetzt. In der Sendung für Mitteldeutschland spricht im Januar 1950 auch der junge Willy Brandt.
Berlin spricht zur Zone.
Ich bin mit den Herren von der Freien Demokratischen Partei und von der Christlich-Demokratischen Union einer Meinung, wenn es sich darum handelt, den Menschen in der Sowjetzone mit allem Ernst und in aller Freundschaft zu sagen, dass das leichtfertige Aufgeben der Position oder auch nur des nackten Daseins in der Zone nicht die Lösung darstellt. Andererseits darf ich unterstreichen, dass es nicht möglich ist, Rezeptlösungen zu geben. In den allermeisten Fällen wird es so sein, dass diejenigen, die sich entschließen, die Zone zu verlassen, darüber schon sehr reiflich selbst nachgedacht und den Entschluss in den allermeisten Fällen nur schweren Herzens gefasst haben. Vielleicht sind sich nicht alle darüber im Klaren, dass der goldene Westen nicht ganz so goldig ist, wie er sich auf Abstand ausmacht. Vielleicht sind sich auch nicht immer alle darüber im Klaren, dass es eine nationale Pflicht zum Widerstand gegen das widerrechtliche System in der Zone gibt. Aber andererseits stehen wir grundsätzlich auf dem Standpunkt, dass die Bundesrepublik die Menschen in der Sowjetzone als deutsche Bürger zu betrachten hat. Und solche, die, wie ich schon sagte, in den allermeisten Fällen schweren Herzens den Entschluss gefasst haben, wegzugehen, nun auch bei sich aufzunehmen hat.
1949 hat Rias sein Studio Bonn eingerichtet. An seinem 77. Geburtstag, dem 5. Januar 1953, äußert sich Konrad Adenauer vor dem RIAS-Mikrofon zur Einigung Europas und zur Teilung Deutschlands.
Ich bin der Auffassung, dass man gegenüber diesem großen Ziel, Einigung Europas, Einigung Deutschlands, Sicherung des Friedens, alle kleinlichen Bedenken, juristischer oder sonstiger Art, zurückstellen muss. Man erreicht nur dann etwas, wenn man wirklich das große Ziel unverrückt und konsequent ins Auge fasst und ihm zustrebt. Ich bin der Überzeugung, dass das deutsche Volk in seiner übergroßen Mehrheit das versteht und bereit und willens ist, diesen Weg in die Zukunft zu gehen. Ich glaube, und lassen Sie mich das nochmals an alle unsere Landsleute in der Ostzone sagen, Bundesrepublik, auf dem einzigen und dem richtigen Wege sind, sobald wie irgend möglich wieder ein Volk zu werden.
17. Juni 1953.
Am Vorabend spricht der Minister für gesamtdeutsche Fragen Jakob Kaiser.
Die Demonstrationen der Bevölkerung in Ost-Berlin können niemanden überraschen, der die unhaltbaren Zustände des sowjetnationalen Regimes kennt. Trotzdem richte ich an jeden einzelnen Ost-Berliner und an jeden Bewohner der Sowjetzone die Mahnung, sich weder durch Not noch durch Provokationen zu unbedachten Handlungen hinreißen zu lassen. Niemand soll sich selbst und seine Umgebung in Gefahr bringen. Die grundlegende Änderung eures Daseins kann und wird nur durch die Wiederherstellung der deutschen Einheit und Freiheit erreicht werden. Wir wissen den Sinn und wir wissen den Mut, eurer Demonstration zu würdigen, bitten euch aber, im Vertrauen auf unsere Solidarität Besonnenheit zu wahren.
Einen Tag später.
Lasst das schießen sein! Wir wissen, dass ihr Angst habt. Deshalb schießt ihr. Und ihr schießt auch gegen Häuserwände. Aber auch wenn man an Häuserwände schießt, solltet ihr das schon gelernt haben, dass Querschläger Frauen und Kinder treffen. Wollt ihr weitermachen? Lasst das Schießen sein! Ihr werdet eines Tages dafür zur Verantwortung gezogen. Lasst das Schießen sein! Treibt es nicht auf die Spitze!
Schüsse am Potsdamer Platz. Wir können von hier aus nicht beobachten, wohin geschossen wird, russischen oder von Karabinern der Volkspolizei stammen. Wir können aber von diesem Standort aus weit hinein in die Leipziger Straße schauen. Als Abschluss des Leipziger Platzes hat man eine Barriere aufgebaut. Dahinter drei schwere russische Panzer, die die Straße vollkommen versperren und einen Durchgang zum sogenannten Haus der Ministerien unmöglich machen. In diesem Augenblick setzt sich die ganze Menschenmasse auf dem Platz in Bewegung. Offensichtlich ist drüben ein Wasserwerfer oder irgendein anderes Fahrzeug eingesetzt worden gegen die Demonstranten. Man kann es nicht sehen. Sie haben gleich hier wieder Halt gemacht und sind zurückgelaufen. Etwa eine Kompanie von Russen, in zwei Teile geteilt, auf der rechten und der linken Straßenseite, haben die Demonstranten etwa 50 Meter zurückgetrieben. Nun setzt sich der erste der großen T-34-Panzer in Bewegung und fährt drohend auf die Massen am Potsdamer Platz zu. Er ist ungefähr noch 30, 40 Meter von den ersten Demonstranten entfernt.
Jürgen Grafs Reportage vom Schauplatz des Geschehens. Die Erregung ist ungeheuer. RIAS-Reporter Peter Schulze hält dem stellvertretenden DDR-Ministerpräsidenten Otto Nuschke, Ost-CDU, das Mikrofon entgegen.
Herr Nuschke, hier ist RIAS Berlin. Wie sind Sie nach West-Berlin reingekommen, freiwillig?
Nach West-Berlin, ich wurde geraubt. Mein Auto wurde aus dem Ostsektor von einer erregten Menge West-Berliner nach West-Berlin geschleppt.
Wie beurteilen Sie die Lage im Ostsektor?
Günstig.
Warum günstig?
Weil viele Leute das einsehen. Aber
was sehen viele Leute ein?
Viele Leute einsehen, dass das Irrsinn ist, nicht mehr was gemacht worden ist.
Sie meinen die Normerhöhung in der Ostzone?
Die ist schon längst rückgängig gemacht worden, und zwar gesetzlich.
Wie erklären Sie sich trotzdem die Beteiligung der gesamten Bevölkerung der Ostzone?
Weil und des Ostsektors die Tribüne, das Gewerkschaftsblatt, etwas Gegenteiliges geschrieben hat.
Was hat denn die Tribüne geschrieben?
Ja, sie hatte geschrieben, das stimmte nicht, die Normerhöhung blieben.
Und das, glauben Sie, wäre allein der Grund, weswegen heute...
Das ist der Zünder gewesen, der die Erregung zündete, nicht wahr?
Wie stehen Sie zu der Tatsache, dass die Bevölkerung der Ostzone die Absetzung der Regierung fordert?
Die Bevölkerung fordert sie nicht,
sondern
ein Teil der Demonstranten, und zwar sehr stark durchsetzt von West-Berlin.
Sind Sie heute den ganzen Tag durch den Ostsektor gefahren?
Jawohl, den ganzen Tag.
Das besteht nur aus West-Berlinern?
Nein, absolut nicht.
Sondern?
Ich bin sogar hunderte von Metern entlang der Hennigsdorfer Demonstranten gefahren, nicht wahr? Denn ich wohne draußen in Hennigsdorf.
Und das waren in Ihren Augen alles West-Berliner, die dort provoziert haben?
Nein, nicht einer war dabei.
Sondern?
Das war eine geordnete Demonstration.
Wie Demonstration mit Schüssen und mit Panzern von der sowjetischen Besatzungsmacht gedeckt wurde?
Das war erst diese gemischte Demonstration, die also nicht wahr überall die Fensterscheiben eingeschlagen hat, die Türfüllungen durchgeschlagen hat, nicht wahr, und so weiter.
Wo ist Herr Ulbricht und Herr Pieck und Herr Grote wohl in diesem Augenblick?
Herr Pieck ist zur Erholung in der Sowjetunion, wo sich Herr Grote wohl und Herr Ulbricht aufhalten. Das entzieht sich meiner Kenntnis.
8 Jahre später.
15. Juni 1961. Frage an Walter Ulbricht.
So, Herr Frankfurter Rundschau. Herr Vorsitzender, bedeutet die Bildung einer freien Stadt Ihrer Meinung nach, dass die Staatsgrenze am Brandenburger Tor errichtet wird? Und sind Sie entschlossen, dieser Tatsache mit allen Konsequenzen Rechnung zu tragen?
Ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Seit etwa 1 Uhr heute 13. August 1961.
Bohren einen Graben quer durch die Ebertstraße hier am Brandenburger Tor. Die Polizisten von drüben in ihrer Arbeitskleidung, die Ostpolizisten, die Ostfeuerwehr, sie blicken hier rüber, ja, sie lächeln sogar dabei, wie sie den Pressluftbohrer in die Erde bohren, und einer schaute mich an und es war in seinem Gesicht zu lesen, ja, höre nur das Geräusch, ich mache es extra für dich, damit du es auch auf deinen Tonband bekommst.
Die erste Flucht über die Mauer, ein Volkspolizist. Durch Zufall ist ein Reporter zugegen.
Das ist traurig, dass man gegen Deutsche auftreten muss, ne?
Haben Sie Schießbefehl erhalten?
Schießbefehl haben wir keinen, außer dass, wenn Deserteure sind, praktisch wie wir, uns können sie abschießen.
Es sind nur Wobos drüben, ist da auch Kampftruppe oder Kampfgruppe?
Kampftruppen, die sind noch gefährlicher wie mir, weil die praktisch... drauf rechnet, dass wenn die stehen hinter uns, jetzt sind sie zwar abgezogen worden, aber damals war es noch nicht, das hat man das Glück noch nicht gehabt, abzuhalten, weil praktisch die Kampftruppen hinter uns standen. Ne? Wenn jemand von uns abgehalten wäre, müsste damit rechnen, dass er eine Kugel in den Kopf kriegt. Ne?
Wir sind jetzt so ungefähr noch 15 Meter in der Nähe von der Wand, wo sie rübergesprungen sind. Wir können vorne nicht rum, dann nehmen wir lieber den Weg hier hinten, sodass sie ein bisschen in Sicherheit kommen.
Ja.
Wurde die Polizei verständigt, dass er da ist? Gut, hier kommt die West-Berliner Polizei, Herr Wachmeister.
Schönen Dank auch.
Berlin ist geteilt, durch eine Mauer mit Todesstreifen und Wachtürmen. Die Sorge um den Weltfrieden ließ es geschehen.
26. Juni 1963.
John F. Kennedy in Berlin. Er blickt am Checkpoint Charlie die Mauer mit eigenen Augen. Vor Studenten der Freien Universität bekundet er seinen Glauben an eine deutsche Wiedervereinigung. In der Ansprache vor dem Rathaus Schöneberg fallen die berühmten Worte:
2000 years ago, the proudest boast was, Civis Romanus sum. Today, in the world of freedom, the proudest boast is, Ich bin ein Berliner.
Am 16. Oktober 1963 wird Ludwig Erhard Bundeskanzler. Wie viele Staatsmänner und Künstler vor und nach ihm stellt er sich Berliner Schülern in Rudolf Ossowskis Sendereihe Jugend fragt Prominente, das RIAS Schulklassengespräch.
Die letzten 14 Jahre, wie Herr Bundeskanzler bereits sagte, haben mir gezeigt, dass die CDU für die Regierung, sagen wir als Regierungspartei, sehr viel Gutes und sehr viel, das Beste praktisch vollbracht hat, das man verbringen kann. Sie hat uns praktisch aus einem Chaos herausgebracht. Ich weiß nicht, ob sich der Bundeskanzler das verdient, als Sie waren ja damals Wirtschaftsminister, ob er sich da das Verdienst zuschreibt oder ob man das Herrn Dr. Adenauer zuschreibt, und das soll dahingestellt bleiben. Aber auf jeden Fall war die CDU während dieser Zeit dran und hat Deutschland praktisch aus dem Chaos zu einer Wirtschaftsmacht gemacht.
Ja, die Bundesregierung hat es aber nur geschafft, einen Teil Deutschlands aus dem Chaos zu retten oder einen Teil Deutschlands zu Wohlstand zu verhelfen. Der andere Teil Deutschlands, dem geht es wesentlich schlechter. Und in der Präambel des Grundgesetzes steht, dass es das höchste Ziel ist der deutschen Politik, Deutschland wieder zu vereinigen. Ich glaube, dieses Ziel ist sträflich vernachlässigt worden.
Meine lieben Freunde, die Wiedervereinigung, das ist ein Problem, das ist in 15 Jahren nicht gelungen. Und niemand in dieser Welt und niemand in Deutschland, in keiner Partei, kann Ihnen den Fahrplan und die Zeittafel angeben, in der dieses ersehnte Ziel erreicht werden kann. Aber das ist keine Frage einer Partei oder einer Regierung, sondern es ist eine deutsche Aufgabe schlechthin von erstem Rang.
Herr Bundeskanzler, zieht Sie eigentlich ein vereintes Europa, einem wiedervereinigten Deutschland vor?
An
ein vereinigten Deutschland vor?
An ein
vereinigten Deutschland vor?
An ein
vereinigten Deutschland vor?
An ein
vereinigten Deutschland vor?
An ein
vereinigten Deutschland
einer Schaffung einer politischen Union können wir arbeiten. Und da kann man auch Erfolge erzielen. Das eine ist uns an die Hand gegeben. Das andere, die Wiedervereinigung, das liegt nicht allein in unserer Hand. Da können wir nur mit hinwirken, aber wir können nicht sagen, Europa kann nicht zu einer Einheit werden, Europa kann keine Gestalt gewinnen, bevor nicht die Wiedervereinigung Wirklichkeit geworden ist.